Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Schön, dass ihr wieder da seid bei Achtsam. Wir sprechen über Achtsamkeit, aber das bedeutet mehr, als wie ihr vielleicht denkt. Wenn ihr jetzt das erste Mal reinhört, dann geht es nicht nur darum, oft zu kauen, obwohl Mai Höeng auch das sehr wichtig ist und zur Achtsamkeit gehört, ne?
Hallo, ihr Lieben. Ja, das war ja ein Einstieg für mich, warum ich zur Achtsamkeit gekommen bin, als mir am Küchentisch meine Mutter oder am Essenstisch gesagt hat, ja, es gibt so einen Mönch, der sagt, man solle doch achtsam essen, 30 Mal kauen. Und ich war so, oh, okay, gut.
Daran muss ich mich oft erinnern, wenn ich sehr hungrig bin und nicht so oft kaue, dann muss ich immer an dich denken. Mai Höeng ist Psychologin und ja, wir haben es eben gehört, hat eine lange Geschichte der Achtsamkeit schon in deiner Familie, ne?
Ja, ich bin ganz froh, dass ich das so mitbekommen habe. Ich musste nicht danach irgendwie kämpfen und suchen, sondern das wurde mitgegeben, glücklicherweise.
Und ja, vielen Dank. Ich habe es gesagt, ihr seid dabei. Ihr schreibt uns achtsam@deutschlandfunknova.de und ihr fragt Dinge. Ihr sagt, hey, könnt ihr nicht mal zu dem Thema was machen und so. Und dann sammeln wir Studien. Mai Höeng sammelt Studien und wir haben Übungen. Wir haben auch ja, oft Tipps für Bücher, die wir so zum Thema gelesen haben. Und am Ende dieser Folge gibt es dann eine Übung zum Thema. Und der Zack aus den USA hat uns tatsächlich geschrieben, weil er mit uns hier mit Achtsam Deutsch lernt. Das finde ich cool.
Wow, cool. Ja.
Hallo Zack. Viele Grüße. Las Vegas war es, glaube ich, sogar. Also da sitzt jemand in Las Vegas, der heißt Zack, der hört Achtsam und hat uns geschrieben und hat gesagt, wollt ihr nicht mal eine Folge über Zukunftsangst machen? Und mal ehrlich, was liegt in der heutigen Zeit näher als über Zukunftsangst zu sprechen? Also wir haben schon öfter mal quasi über verschiedene Abstufungen von Angst gesprochen, aber dieses Zukunftsangst-Ding ist natürlich ja sehr präsent. Man braucht nur die Zeitung aufschlagen, das Radio anmachen oder den Fernseher und bums ist sie da. Weil das alles manchmal kaum auszuhalten ist, ne?
Ja, es ist total menschlich, gerade in dieser Situation. Man kann sich ja gar nicht mehr verstecken und mir geht's auch so, ne? Also ich sitze auch mit meinen Patienten und weil ich ja auch Mensch bin einfach, ich habe auch Angst. Also und finde es aber gut, dass wir durch die Achtsamkeitspraxis nicht wie kopflose Hühner durch die Gegend laufen müssen, sondern dass wir doch handlungsfähig bleiben. Und ich glaube, das wird einer der wichtigen Botschaften sein in der heutigen Folge.
Wir haben ja auch schon einmal eine Folge über Klimaangst jetzt speziell gemacht, wenn wir Zukunftsangst haben, weil wir eben ja Dürre und schlimme Stürme, Hitze, Trockenheit und so weiter vor uns sehen jetzt im Sommer, aber auch allgemein. Wir sehen ja die Trockenheit alle vor unserer Haustür und so. Und viele haben natürlich auch Zukunftsangst, weil sie sich fragen, was wird aus meinem Job? Wie ist das jetzt mit der Inflation? Wie ist es mit meinem Geld? Werde ich mir überhaupt noch irgendwas zu essen leisten können? Und so weiter. Also wir machen uns Sorgen. Es gibt ja verschiedene Definitionen, ne? Einmal natürlich die Angst, also ist da ein Bär im Gebüsch, der mich frisst? Und dann eben diese Zukunftssorgen, die wir uns machen, ne?
Genau, Sorgen. Das bedeutet, dass wir über ein Thema nachdenken, das negative Folgen für uns haben könnte. Und wir wissen halt dann nicht die Lösung nicht oder haben noch keine Lösung. Und oft ist es so, dass Sorgen auch in der Kette auftreten von negativen Gedanken. Also es ist nicht nur ein Gedanke, der uns beschäftigt. Es kann ein Thema sein, beispielsweise die Inflation, aber es können auch verschiedene, mehrere Themen sein. Und oft ist es so, dass Sorgen uns wirklich dann auch sehr heftig einnehmen, sehr intensiv sind und sie nehmen dann so die Form an von, was wäre wenn oder wenn ich mir jetzt mehr vorstelle und so und so sehen sie oft aus und kommen immer wieder. Das ist eine Art von Grübeln quasi. Also Grübeln, würden wir in der Psychotherapie sagen, richtet sich so auf die vergangene Themen und Sorgen, die beziehen sich auf die Zukunft.
Und da kommt ja Achtsamkeit ins Spiel, weil wenn ihr schon die eine oder andere Folge von uns gehört habt, dann wisst ihr, wir haben ja tatsächlich mehr Macht über unsere Gedanken und Gefühle, als wir gemeinhin vielleicht denken.
Ja, ich habe gerade auch überlegt, dass dieses Grübeln in die Vergangenheit, dass das eines der Punkte oder wirklich Zugangstore ist, warum, glaube ich, Achtsamkeit so klar auch beispielsweise in die Psychotherapie gefunden hat, weil sich die meisten Patientinnen Sorgen machen oder halt grübeln. Und in dem Moment, wo wir uns Sorgen machen, sind wir ja wirklich in der Zukunft. Ja? Wir malen uns die Bilder aus und sind gar nicht mehr im gegenwärtigen Moment. Und die Achtsamkeit, das ist ja per Definition, dass wir mit unserem Bewusstsein wieder in den gegenwärtigen Moment kommen und einfach spüren, was fühlen wir gerade, was denken wir gerade und was passiert um uns herum. Aber wenn wir die ganze Zeit nur in der Zukunft sind, dann sind wir gar nicht im gegenwärtigen Moment, also schließt sich aus.
Und das ist eben eher gesund für die Psyche, für unsere Seele und auch für den Körper, im Jetzt zu sein. Denn wenn wir uns aufs Jetzt konzentrieren und jetzt atmen, man kann ja nicht gestern atmen oder morgen atmen, man kann nur jetzt in diesem Augenblick atmen, dann können wir eben unser ganzes System runterregulieren, was wir mit den Sorgen hochjazzen. Ne? Also eben durch die Sorgen haben wir ja dann auch diese körperlichen Empfindungen, diese unangenehmen.
Ja, durch Sorgen geben wir quasi, ja, das ist wie Salz nochmal zusätzlich in die Wunde zu streuen. Und was ich Schönes gelesen habe, letztens so ein Zitat war, das Gegenteil von Unsicherheit, was ja bei Sorgen auch eine große Rolle spielt, ist nicht Gewissheit unbedingt, sondern Präsenz. Das fand ich total erfrischend. Wenn wir präsent sind und wirklich sehen, okay, was sind die ganzen Optionen, wie können wir vielleicht handeln oder auch nicht handeln, dass wir dann eher eine Lösung finden.
Was wir aber oft wollen als Menschen, ist Gewissheit. Also gerade auch als Kinder, ne, fragen wir vielleicht Mama, Papa, wird alles gut? Und dann wollen wir hören, ja, es wird auf jeden Fall alles gut, aber das wird nicht passieren. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die besteht, dass viele der Meinung sind, wenn ein Politiker ihnen sagt, wenn du mich wählst, wird alles gut. Das ist, glaube ich, gefährlich und deswegen finde ich das sehr, sehr schlau, was du gesagt hast mit der, es ist nicht Gewissheit. Wir wollen aber oft Gewissheit. Wir wollen Kontrolle über unser Leben, über das, was um uns rum passiert. Und wenn wir merken, dass das nicht geht, dann schlagen wir um uns und werden, ja, verzweifelt, wütend und so weiter. Und diese, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, diese radikale Akzeptanz erstmal hilft uns und unseren Emotionen. Und dann kommen Leute um die Ecke, die sagen, ja gut, aber damit machen wir die Welt auch nicht besser. Das stimmt, aber ein Schritt nach dem nächsten. Wenn unser ganzes System aufgewühlt ist und wir Depressionen bekommen, Panikattacken und Angstzustände, können wir die Welt auch nicht besser machen und dann können wir die Welt auch nicht retten. Das heißt, wir müssen uns um uns kümmern und nur dann können wir Dinge tun in der Welt, irgendwas erfinden, irgendwie irgendwas voranbringen, gesellschaftlich, politisch oder technisch auch tatsächlich. Also sei es, keine Ahnung, Solartechnik oder Bäume pflanzen oder Plastik aus dem Meer holen oder irgendwas. Diese Energie, um all das zu tun, haben wir ja nur, wenn wir uns um uns kümmern. Ne? Also Angst ist aber ja eigentlich wichtig für uns.
Ja, es ist etwas Evolutionäres, was uns natürlich geschützt hat. Sonst hätten wir es nicht immer noch in unserem System. Es ist eine Emotion, die vor allen Dingen ein Signal für Gefahr bedeutet. Und wenn wir Angst spüren, ist es auch ein Motivator. Also es feuert uns an, um konkret zu handeln. Und wir denken dann nicht stundenlang, oh ja, soll ich jetzt wegrennen? Oder, sondern wir rennen dann einfach. Also deshalb ist es sehr, sehr stark. Also dahinter steckt auch eine Energie, die wir produktiv für uns auch nutzen können, um Dinge zu verändern. Und ich sage immer, wir fangen auch in der Therapie, wenn ich mit PatientInnen arbeite, ich fange von ganz von vorne an. Was ist Angst eigentlich überhaupt nochmal und wie wirkt sich das auf uns aus? Und wir können da zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden, also emotional erstmal. Wir spüren die Angst, wir können sie benennen. Manchmal ist es Nervosität, auch eine Hilflosigkeit oder diese Unsicherheit. Und auf kognitiver Ebene, also auf gedanklicher Ebene, da passiert auch einiges. Da lasse ich die PatientInnen oft so Gedankentagebücher ausfüllen, damit sie mal wissen, was denken sie eigentlich. Ne? Da können so Gedanken sein wie, ah, das schaffe ich eh nicht oder wir als Welt schaffen das eh nicht oder alles wird eh irgendwie den Bach runtergehen oder ich bin dem nicht gewachsen oder es wird immer schlimmer oder so. Und da merkt man auch, oft sind so ängstliche Gedanken super allgemein, sie sind generalisierend und die würden wir dann zum Beispiel in so einem Gespräch hinterfragen, so was genau ist es denn konkret? Und häufig beobachte ich auch, gerade bei so katastrophisierenden ängstlichen Gedanken, die sind oft sehr, sehr diffus, die Gedanken. Und dann frage ich auch, was genau würde das bedeuten? Wie speziell wäre das denn? Also das auch runterzubrechen, weil sonst hat man so einen Berg von diffusen, komischen Ängsten und macht sich wirklich verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn man es runterbricht, wird es fassbarer, greifbarer auch.
Aber dass wir uns Sorgen machen, ist ja auch, weil du eben gesagt hast, die Angst ist, hat natürlich einen Grund. Ne? Wenn wir nie Angst hätten, würden wir immer alle Abhänge runterfallen und wäre die Menschheit schrecklich gestorben. Ja, ja, es gibt tatsächlich auch Menschen, die keinen Schmerz empfinden und die haben dann ständig Verbrennungen, weil sie ja nicht so, also deswegen ist die Angst erstmal hilfreich. Die Angst will uns helfen, die ist ein Kompass, die möchte sagen, es gibt auch tatsächlich de facto einen Grund, Angst zu haben, wenn hier ein Krieg herrscht und dort die Dürre und dort die Wälder brennen. Das ist ja nicht ausgedacht.
Ja, es gibt ja einen Grund. Man sollte auch Angst haben, nur wie viel Angst, ja, und wie viel Angst erlauben wir uns, dass wir, ja, ob wir da noch was bewirken können. Ne? Und durch dieses Gefühl, da werden ja wirklich auch Hormone ausgeschüttet, reagiert dann auch unser Körper, damit er eben handeln kann. Und diese Kampf-Flucht- oder Freeze-Reaktion, das ist so, wie wir auf Angst reagieren. Wir kämpfen entweder, wir rennen weg oder wir stellen uns quasi tot oder werden ganz, ganz, ganz taub dabei. Das sind so die drei Reaktionen, die man runterbrechen kann. Und der Körper, der reagiert zum Beispiel mit Zittern, Muskelanspannung oder Schwitzen oder so, um zu mobilisieren eigentlich. Also es ist schon ein sehr ausgeklügeltes System an sich. Ja,
der Körper. Also das Verhalten ist auch hilfreich, wenn wir vor Bären wegrennen oder uns totstellen, was ja auch tatsächlich helfen soll. Aber wenn wir jetzt quasi Gesellschaftsangst und vor der Zukunft Angst haben, sei es jetzt eben im Privaten, werde ich einen Job finden, werde ich eine Ausbildung finden und so weiter, oder eben global, werden wir es als Menschheit schaffen, dann ist das ja nicht so hilfreich. Also mich
totzustellen. Genau. Das ist nicht hilfreich, aber das ist diese Lähmung, die manche halt dann natürlich beschreiben. Ja, und sich dessen bewusst zu werden, so hey, das ist eine Reaktion aus meinem alten Gehirn, also evolutionär noch, aber ich muss gerade so nicht handeln und das ruhig auch benennen. Deshalb ist es auch so wichtig, Informationen dazu zu haben. Das ist nicht hilfreich und da können wir einander nicht, uns selbst nicht helfen, aber auch einander nicht helfen.
Das heißt also, Schritt 1, Angst ist in Ordnung, Angst ist ein Kompass, Angst ist völlig normal und wie immer sind wir nicht alleine. Deswegen hört ihr auch achtsam und wir machen achtsam mit so viel Liebe. Danke nochmal, dass ihr dabei seid und uns zuhört, weil das alles normal ist und das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir haben aus Gründen Angst. Das ist alles nicht eingebildet und nur in unserem Kopf. Aber, und jetzt wird es interessant, wie gehen wir mit dieser Angst um? Wir haben ja eben schon über das Sorgenmachen gesprochen. Wir haben schon oft auch in anderen achtsamen Folgen über das Grübeln gesprochen. Und das ist wiederum, was uns quasi ins Knie schießt und was uns richtig krank macht, ne?
Ja, es kann uns auch krank machen. Also wenn wir uns exzessiv Sorgen machen, dann sprechen wir im Rahmen der Psychotherapie auch von einer generalisierten Angststörung, kurz GAS. Das ist, wenn man sich permanent Sorgen macht, die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt wird. Und man kann ungefähr sagen, dass 15-20% aller Menschen im Laufe ihres Lebens einmal an so einer Angststörung dann auch leiden. Und diese Sorgen, die sind oft nicht nur ein Thema, sondern mehrere Themen. Man beschäftigt sich den größten Teil des Tages mit diesen Themen und reagiert aber auch körperlich mit Anspannung und Symptomen wie Herzklopfen, Schwitzen, Schwindeln, Kälteschauer oder Hitzeschauer, Anspannung, erhöhter Schreckhaftigkeit, also dass man gleich erschrickt, wenn jemand die Tür aufmacht, also andauernd Konzentrationsschwierigkeiten. Und wenn mindestens 4 Symptome, die ich da gerade genannt habe, mit diesen ganzen Sorgen über einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten die meiste Zeit des Tages besteht, dann sollte man sich auch Hilfe holen. Ja, also nicht so lange warten. Ich weiß, die Wartezeiten für Psychotherapie sind lang, aber man kann sich auf eine Warteliste setzen oder mehrere einfach suchen, dass man früh sich Hilfe sucht. Und da gibt es Behandlungsformen.
Jetzt sagen viele ja, aber dieses ständige Beschäftigen mit der Apokalypse in meinem Kopf und dieses Was wäre, wenn, ja? Und dann, da sagen viele, naja, ich mache das ja, um vorbereitet zu sein. Wenn ich die ganze Zeit daran denke, was alles passieren könnte und alle diese Szenarien die ganze Zeit durchspiele, dann bin ich besser vorbereitet. Was sagst du dann?
Ja, das ist eine super gute Frage und auch super zentral und wichtig, denn unser Gehirn will uns ja eigentlich auf eine Gefahr vorbereiten und wir würden dann anfangen, an den Metakognitionen über Sorgen zu arbeiten. Metakognition bedeutet quasi das Denken über das Denken. Also Kognition ist der Gedanke und wir gehen auf so eine Vogelperspektive, Metaebene und gucken drauf, wie denken wir eigentlich gerade. Und da kann man unterscheiden zwischen positiven Metakognition über Sorgen, also Beispielsweise der Gedanke, ja, meine Sorgen, die bereiten mich doch vor oder eigentlich sorge ich mich doch die ganze Zeit, um meine Probleme zu lösen. Ja, einmal die positiven. Aber es gibt auch übrigens negative Metakognitionen, sowas wie, boah, wenn ich mir so viele Sorgen mache, dann macht mich das verrückt oder ich kann meine Sorgen gar nicht mehr kontrollieren. Und wir würden dann anfangen zu gucken, stimmen diese Gedanken über unsere Sorgen eigentlich überhaupt? Weil klar, ich kann verstehen, einerseits will man sich vorbereiten und das Problem erfassen, aber ist es denn wirklich hilfreich, sich immer den allerschlimmsten Gedanken zu nehmen und sich nur noch auf diese Horrorszenarien, Katastrophenszenarien zu fokussieren? Denn es ist ja wirklich in der Zukunft, ganz 100% wissen wir es auch nicht, und hilft es wirklich die ganze Zeit nur in diesem Ausmaß zu denken? Und was macht das mit uns?
Und da gibt es ja auch wieder, wir sind ja auch große Fans von so eben Tools, ne, also Instrumente oder Werkzeuge, wie auch immer man es nennen möchte, wie wir eben damit umgehen. Dazu gibt es uns ja quasi hier, dafür genau. Machen wir das ja hier alles.
Dafür sind wir ja da.
Genau. Also ja. Nicht, dass wir einfach feststellen, okay, das ist ja schlimm, dass es das ja, alles nein. gibt, sondern dass wir uns dann überlegen, was wir jetzt damit machen. Und da ist ein Werkzeug quasi das viel zitierte Selbstmitgefühl.
Genau, da habe ich auch eine Studie mitgebracht, die wurde durchgeführt von Janssen et al. 2021, publiziert in der Cogent Psychology. Das waren Forschende an der Universität Regensburg, aber auch noch andere Universitäten, und die haben untersucht, ob Selbstmitgefühl und Zukunftsangst während der Pandemie, ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Und das war eine große Stichprobe von 2757 Probandinnen aus 6 verschiedenen Ländern. Und die sollten verschiedene Fragebögen ausfüllen bezüglich, also wie hoch ihr Selbstmitgefühl ist, ob sie viel grübeln, ob sie sich Sorgen machen und Zukunftsangst auch haben. Und da wurde zum Beispiel die Frage gestellt, wie ängstlich fühlen sie sich aufgrund der Corona-Pandemie und wie besorgt sind sie über die Zukunft. Also das ist ja gar nicht so weit weg für uns alle. Ich erinnere mich, dass ich ganz schön Angst hatte. Und als die anfingen hier mit Hamsterkäufen und so, da hatte ich auch kurze Momente, wo ich dachte, okay, was passiert jetzt? Und tatsächlich hat sich gezeigt im Ergebnis, jene Probandinnen, die mehr Selbstgefühl hatten, die hatten auch eine geringere Zukunftsangst. Ja? Und sie argumentieren das einfach so, wenn wir uns auch erlauben, diese Angst zu akzeptieren, zu sagen, das ist total normal, und uns nicht noch zusätzlich strafen, dann können wir einfach besser wirklich auch damit umgehen. Ne? Wir haben auch weniger Sorgen dann. Also diesen Raum zu lassen, zu sagen, ja, ich habe diese Angst, sie auch zu benennen, das kann schon die Angst senken.
Und das geht ja auch auf verschiedenen Wegen. Also ihr könnt zum Beispiel Dinge aufschreiben, ich habe Angst da und davor. Und das ist okay, also sich das auch wirklich so zu sagen. Man kann das sich selber aufschreiben, sich selber einen Brief schreiben oder irgendwas. Oder habe ich neulich auch wieder in einem Hörbuch gehört, so eine schöne Übung, sich einfach mal hinsetzen, eine Hand aufs Herz, eine Hand auf den Bauch, Augen zu, einatmen, ausatmen und sich selber sagen, du hast Angst und das ist in Ordnung. Und sich eben genau nicht, weil dieses Selbstmitgefühl ist ja auch so manchmal so ein bisschen abstrakt und man weiß gar nicht, was heißt denn das, was soll ich denn jetzt konkret machen? Also ne, verschiedene Dinge, wie gesagt, sich selber vielleicht einen Brief schreiben, als wäre man sein bester Freund und sagen, es ist total verständlich, es ist echt viel los gerade in deinem Leben, in der Welt, es ist echt krass alles gerade und es ist normal und du kannst die Angst fühlen und sehen und ich bin bei dir oder wie auch immer. Ne? Also sich selber wirklich zeigen und sagen, dass das in Ordnung ist und sich nicht geißeln dafür und sagen, Mann, du bist ein Loser, hör doch mal auf jetzt.
Reiß dich mal zusammen. Ja.
Du Lusche genau. Und ja. So weiter. Also das ist dann genau das Gegenteil eben von Selbstmitgefühl. Ja. Wenn wir uns eben geißeln oder schämen und sagen, ja, ich darf keine Angst haben, ich muss jetzt hier die coolste Nummer sein und muss irgendwie was reißen, was auch immer es ist, und darf auf keinen Fall anhalten, sondern ich muss immer weitermachen. Für was auch immer. Ich weiß ja jetzt nicht, was in eurem Leben gerade so los ist. Was ich auch ganz spannend finde in diesem Zusammenhang, bei Angst und Sorgen und so weiter haben wir ja eben schon darüber gesprochen, dass unser Körper ja in Mitleidenschaft gezogen wird. Also hoher Blutdruck, Schwitzen manchmal, dann Kopfschmerzen. Viele kriegen Migräne, Nackenschmerzen. Man verspannt natürlich, wenn man Angst hat, wenn man Sorgen hat, wenn man sich da noch reinsteigert. Man kann nicht schlafen. Schlaflosigkeit, ne, ist auch wirklich was, was immer ein krasser Indikator ist. Dann irgendwann wird man leer. Man verliert vielleicht den Appetit oder die Lust, irgendwas zu machen, wenn es eben schlimm wird. Und in Alarmbereitschaft Gesellschaft sind wir modernen Menschen ja sowieso, ne? Also egal, ob wir jetzt im Job Stress haben, zu viele Mails haben, in der Ausbildung Druck haben, Stress mit einem Freund oder einer Freundin, dann machen wir Netflix an, denken wir entspannen, gucken aber einen total anstrengenden Film, der uns emotional auch nochmal total hochbringt und unseren Puls hochjazzt. Dann gucken wir noch TikTok-Videos und irgendwas bei LinkedIn, dass irgendwer befördert wurde und wir nicht. Also wir sind die ganze Zeit auf 180. Wir sind die ganze Zeit in Alarmbereitschaft, ohne dass teilweise was passiert ist, weil es auf unserem kleinen Bildschirm ist, sei es auf dem Laptop oder sonst wo. Das heißt, Entspannung ist bei diesem Thema auch ganz, ganz wichtig.
Es ist so, so essentiell und auch ein ganz wichtiger Pfeiler in der Behandlung von Angststörungen, damit wir dafür sorgen können, dass das Beruhigungssystem des Körpers wieder aktiviert wird. Ne? Weil das kommt ja gar nicht zum Zug, wie du schon eben geschildert hast, andauernd auf Alarmbereitschaft und der Körper weiß gar nicht mehr, wie er sich entspannt und wie es sich vielleicht auch anfühlt. Ne? Also da ist jemand, habe ich auch schon gesehen, jemand, Patienten, die vor mir saßen und total so in dieser Halb-Acht-Stellung sind, also die Schultern total nach oben gezogen und sagen, nö, ich bin gar nicht verspannt, ja, weil die es nicht mehr spüren, weil da so eine chronische Anspannung da ist.
Ich saß eine Zeit lang nur mit einer halben Pobacke auf meinem Bürostuhl, weil ich diese eine Sache noch ganz schnell erledigen wollte, diese eine Mail noch ganz schnell beantworten, dieses eine, was auch immer ich hier so schneide, Audioschnitt oder wie auch immer. Und ich saß mit Absicht auf einer Pobacke, damit ich das ganz schnell mache, was nur dazu geführt hat, dass ich immer im Stress war. Und jetzt habe ich mir eben, seit ich mich mit all diesen Themen beschäftige, mir angewöhnt, mich immer richtig hinzusetzen und nicht nur mit einer Pobacke, so als würde ich gleich wegrennen wollen wieder, sondern wirklich zu grounden, zu erden, hier anzukommen und diese Tätigkeit jetzt achtsam zu machen und zwar mit beiden Pobacken auf dem Stuhl.
Sehr gut, Jana. Super.
Und du hast eine Studie auch mitgebracht dazu.
Genau.
Ne?
Das ist eine Studie, die genau untersucht hat, ob Achtsamkeit oder Entspannung bei Sorgen helfen kann. Von Delgado und Kollegen 2010 veröffentlicht in der Behavior Research and Therapy. Und da wurden 36 Probanden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat ein Achtsamkeitstraining bekommen und die andere Gruppe hat eine Entspannungsintervention bekommen. Das ist ein Training, das heißt PMR kurz, progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Das ist eine sehr, sehr etablierte Übung. Die Krankenkassen, die bezahlen das auch. Da gibt es auch Audiodateien. Also wenn ihr das auch üben wollt, dann könnt ihr das, ist auch wirklich gut beforscht. Wir machen das auch viel in der Therapie. Dann wurden bei diesen Probanden, da wurden Fragebögen ausgeteilt, um zu erfassen, wie viel Sorgen machen die sich, sind die eher ängstlich, sind sie vielleicht auch depressiv, haben sie irgendwelche anderen körperlichen Beschwerden und, was ich ganz besonders finde, hier auch physiologische Maße, also wirklich körperliche Maße, wie beispielsweise die Herzratenvariabilität. Ein kleiner Exkurs, man muss sich das so vorstellen, unser Herz, das schlägt nicht so super regelmäßig wie so ein Metronom, also für jene, die mal Klavier gespielt haben oder andere Instrumente, so tak, 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 ganz regelmäßig, sondern es ist eigentlich eher sehr unregelmäßig und es hat sich gezeigt, jemand, der eine ganz hohe Fitness hat, hat in der Regel auch eine höhere Herzratenvariabilität. Gemessen wurde auch die Hautleitfähigkeit, also wenn man ängstlich und nervös ist, dann schwitzt man ja und das genau diese Hautleitfähigkeit kann man dann messen und auch die Atmung, weil sich gezeigt hat, wenn man zum Beispiel bei der Ausatmung länger ausatmet, da ist dann eher der Parasympathikus aktiv, also der Teil des Nervensystems, der eher beruhigt. Also all diese Sachen wurden gemessen und genau, die Achtsamkeitsgruppe hat wie gesagt ganz standardmäßig ein Achtsamkeitstraining bekommen, Aufmerksamkeit auf den Körper lenken, emotionale Zustände erfahren und auch beschreiben lernen, also wenn sie sich gerade sorgen, das auch zu benennen und die andere Gruppe das PMR und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, dass sowohl die Achtsamkeitsgruppe als auch die Entspannungsgruppe berichtet haben, dass sie sich weniger sorgen, weniger ängstlich sind, weniger depressiv und auch weniger gesundheitliche Beschwerden haben. Was sie aber auch gemessen haben, war die sogenannte emotionale Metakognition, also quasi die Fähigkeit von Probanden zu sagen, was für Gefühle habe ich gerade, wie fühlt sich das an, die Emotionen auch zu regulieren. Und das hat sich nur bei der Achtsamkeitsgruppe verbessert. Macht ja auch Sinn, weil nur die das ja trainiert haben. Ne? Also da haben wir ja auch schon viele Studien zitiert, die gesagt haben, Achtsamkeit hilft bei der Emotionsregulation. Und da hat sich auch gezeigt, dass bei beiden Gruppen zum Beispiel die Ausatmung etwas länger war. Also das ist ja ein gutes Zeichen für die Entspannung und auch die Herzratenvariabilität hat sich erhöht. Also Fazit ist wirklich, Entspannungsübungen sind auch wichtig, ja, wenn man sich Sorgen macht, und das kann man wirklich auch trainieren. Also wenn man täglich sich so 10 Minuten auch Zeit nimmt nur für so eine Übung, da kann man auch das Beruhigungssystem schon wieder hochfahren.
Und auch da ist das Training wirklich wichtig. Ich erinnere mich, als ich zuerst diese Übung gemacht habe, du hast ja auch die schon öfter vorgestellt, dass man, keine Ahnung, 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden hält und dann aber 6 oder 7, du hast es gesagt, eben länger ausatmet. Und da war ich so ungeduldig am Anfang immer. Das ist mir so auf den Keks gegangen, so lange auszuatmen. Und teilweise, das gibt es ja in verschiedenen Variationen mit sogar 10-mal, also 10 Sekunden lang ausatmen und so. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang immer so, 8, 9.
Genau.
Und jetzt mittlerweile geht es schon besser und ich bin geduldiger mit mir. Aber am Anfang war ich so, das ist ja eine blöde Übung. Ich habe keinen Bock drauf.
Ja, aber total normal.
Ja, es ist total faszinierend, wenn man wirklich länger ausatmet als ein, dass man sich so entspannt. Ich hatte heute auch so viel Stress wieder und irgendwie habe ich es geschafft, unter anderem auch mit dieser Übung, mich wieder runter zu regulieren. Und was habe ich mich gefreut danach, als mein Herzschlag auf einmal wieder normal war. Und ich dachte, yes, das Training funktioniert. Ja. Yeah. Also, wir können einiges machen, wie immer. Wie gesagt, dafür gibt's uns ja, und deswegen hier auch nochmal, ja, noch mal eine Liste vielleicht, eine kleine, wie wir irgendwie mit Zukunftsangst ganz konkret umgehen können. Weil wir haben ja eben schon gesagt, wir können die Zukunft sowieso nicht kontrollieren, auch wenn wir das wollen. Und wir haben ja immer, egal ob klein oder groß, haben wir den Impuls, es kontrollieren zu wollen und dann wütend zu werden, wenn wir merken, dass es nicht geht. Und dann probieren wir aber trotzdem weiter.
Ja, es ist total normal, weil es ein menschliches Grundbedürfnis ist, Orientierung und Sicherheit haben zu wollen, also sprich Kontrolle, aber da auch wieder die Erinnerung, wie du schon sagtest, wir können die Zukunft nicht in all den, es ist viel zu komplex auch, wir sind ein Mensch, ja, das ist einfach auch sehr, sehr schwierig, das alles so zu umfassen, da sind so viele Variablen, aber das, was wir kontrollieren können, ist beispielsweise ein guter Umgang mit uns selbst und damit als Schlüssel, wenn es uns geht, dann können wir auch andere Menschen um uns herum mobilisieren, klarer und weisere und auch besonnene Entscheidungen treffen, weil in diesen Aktionismus zu treten und total, also jetzt gleich irgendwie alles so durcheinander. Vielleicht macht man auch mehr Chaos, ne? Das gibt's auch einfach. Also wenn man nicht sich hingesetzt hat und mal überlegt hat, so was macht denn wirklich Sinn in der Situation? Und es schließt sich halt einfach aus, in Panik irgendwie zu agieren. Da ist unser präfrontaler Kortex einfach nicht aktiv. Dann schreit die Amygdala und eigentlich sagt der präfrontale Kortex, naja, vielleicht ist es doch nicht so gut. Und deshalb lohnt es sich, sich zu beruhigen und das auch wirklich sich zu sagen, okay, ich brauche jetzt kurz mal 5 Minuten, es bringt jetzt nicht das Worst-Case-Szenario zu visualisieren, weil dann bringen wir uns selbst in die Alarmbereitschaft, da fällen wir keine guten Entscheidungen. Es kann auch helfen, sich ein bisschen frei von Erwartungen zu machen, also dass wir so eine Art Mittelweg gehen, also nicht nur Katastrophenszenarien auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein krasser Idealismus, das kann auch enttäuschen, dass wir sagen, okay, was kann ich alles beeinflussen? Ich gehe so einen goldenen Mittelweg, würden wir im Buddhismus sagen.
Da habe ich aber ein so schönes Zitat neulich gelesen. Da hatte ich Pipi in den Augen. Ich bin ja auch manchmal sehr emotional. Und es gibt dieses, ihr werdet es jetzt mega kitschig finden wahrscheinlich, aber wir sind ja unter uns. Und zwar stand da einfach nur, what if I fall? But honey, what if you fly? Also was ist, wenn ich falle? Ja, aber was ist, wenn du fliegst? Ich war gleich so, oh ja, oh, wie schön. Wegen Erwartungen, ne? Also, weil wenn man sich Sorgen macht, macht man sich ja immer die Erwartung, dass man fällt, wenn man es versucht. Und man hat gar nicht die Kapazität oft, wenn man da so sehr in diesem Sorgenkarussell drin ist, sich zu überlegen, aber was ist denn, wenn ich fliege? Oh, das wäre ja auch schön. Und deswegen hat mich dieses Zitat total bewegt.
Danke fürs Teilen. Sehr schön.
Und dann, genau, wir wollen ja Orientierung haben, ne? Und da, also jetzt, wenn man mal dieses unangenehme Wort Kontrolle außen vor lässt, dann bleiben wir mal bei dem Wort Orientierung. Also wir wollen ja irgendwelche Fixpunkte, an denen wir uns irgendwie vielleicht eventuell orientieren können.
Ja, es ist total menschlich. Man darf dann auch Fragen stellen. Man darf sich auch Hilfe suchen. Ne? Das sich auch immer wieder zu sagen, es ist total menschlich. Orientierung, wir wollen nicht im Nebel gehen. Es gibt einfach ein paar Faktoren, die sind ungewiss und das kann man sich auch dann zugestehen. Aber dann den Radius, ein bisschen zu verkleinern. Weil wenn man so sehr versucht, alles Mögliche, was so groß ist, zu umfassen, das wird dann riesig wie ein Berg, ja, dann fühlen wir uns natürlich hilflos. Aber wenn wir es kleiner machen, gucken, okay, wie kann ich heute für mich sorgen? Also ich sage ja immer, wenn wir in Krisenzeiten stecken, wenn es uns nicht gut geht, dann sollte unser Spirit Animal die Eintagsfliege sein. Also alles reduzieren, einfach gucken, wie lebe ich heute oder die nächsten 3 Stunden? Was brauche ich die nächsten 3 Stunden? Und das gibt schon Orientierung.
Und Sport treiben, so banal es klingt, aber das hilft mir auch immer, immer, immer und ich fühle mich so viel besser danach, wirklich Bewegung, es klingt so banal und viele sagen...
Aber es ist so wichtig, nein, ja. Das ist wichtig, es ist so, so wichtig.
Aber viele sagen so, yeah, yeah, bla, bla.
Ah ja, macht ihr das halt auch alle, das ist halt auch wichtig, ne? Wenn Leute sagen so bla, bla, ne? Und das ist... Es ist ja Energie. Angst, haben wir ja eben gesehen, mobilisiert den Körper und es ist überschüssige Energie, die wir im Körper haben. Und durch Sport können wir sie wirklich gut transformieren, diese Energie.
Die bleibt sonst so stecken, die Angst. Ja. Diese Energie, die bleibt, die verklebt dann quasi unseren Körper, ne? Und wie du gesagt hast, dann sitzt man vielleicht angespannt und so weiter. Wenn man in der Zeit aber schwimmen gewesen wäre oder irgendwas anderes, Yoga gemacht hätte oder wie auch immer. Guck mal, ich sage immer die Beispiele, die ich gerne mache. Ich liebe Schwimmen und Yoga, deswegen habe ich das. Man kann natürlich auch Handball spielen oder Golf oder was auch immer. Ne, das ist mir jetzt nur als erstes eingefallen. Dann würde man vielleicht die Schultern nicht so verkrampft hochziehen oder so oder weniger. Oder man würde eben genau, Emotions sind Energy in Motion, also Energie in Bewegung im Körper. Und deswegen ist Sporttreiben so wichtig. Das ist so toll. Und es ist körperlich wichtig, aber es ist eben auch seelisch, geistig ganz, ganz wichtig. Und genau, dann, wir hatten ja anfangs gesagt, Zukunftsangst kann ja alles Mögliche bedeuten, ist aber ja sehr oft Angst eben vor der Klimakrise gerade.
In aktuell, ja. Und ich habe, wir hatten ja schon ein bisschen auch eine Folge dazu, aber ich habe nochmal so einen kurzen Punkt, einfach weil es viele beschäftigt. Der erste Schritt ist wirklich von diesem kollektiven Wissen um die Klimakrise. Das ist ja wichtig. Also, und es gibt immer noch so viele Menschen, die nicht aufgewacht sind und gesehen haben, dass es wirklich ernst ist, ja. Das aber auch runterzubrechen auf die individuelle Ebene. Was denken wir? Wie fühlen wir uns damit? Wie fühlt sich unser Körper an? Also auch da geht es wieder um eine Reduktion. Und dann im nächsten Schritt, was ich so wichtig finde, ist, sich eine Gemeinschaft zu suchen, eine Gruppe, ja. Und vielleicht auch nicht nur in Social Media, sondern wirklich vis-à-vis in einer Gruppe, das zu teilen. Und da finde ich, kann man es gut mit dem Selbstmitgefühl verbinden. Da ist ja ein wichtiger Aspekt auch dieses gemeinsame Menschlichsein. Also wir alle leiden. Das ist so, so menschlich. Und sich da so zu verbinden, das löst zum Beispiel diese Scham auch. Ja, wenn man denkt, oh, ich bin so schwach und warum bin ich so jämmerlich und kann so und so nicht reagieren und finde keine Lösung. Sich zu verbinden, damit wir, weil kollektive Krisen brauchen einfach auch kollektive Handlungsoptionen. Und das können wir nicht alleine. Wir müssen uns verbinden.
Und mir ist gerade eingefallen noch eine Idee. Wir hatten auch einmal eine Folge gemacht zum Thema Lernen. Und wenn wir über die Klimakrise sprechen, haben wir ja eben oft das Gefühl, so hilflos zu sein, weil ich bin nur ein Mensch und so weiter. Aber ich kenne jemanden, der gerade ganz viel über Solartechnik lernt und dadurch total selbst empowered ist und sagt, naja, dann machen wir das halt selber. Wir müssen halt einfach mehr zum Beispiel über Strom lernen, über Energie wissen und so weiter. Also ich sage jetzt nicht, jeder muss das machen, aber es ist einfach nur eine Anekdote, eine Geschichte, die euch vielleicht in irgendeiner Weise inspiriert oder bewegt, dass er sich dadurch eben empowered fühlt. Und sagt, okay, das ist mein Beitrag. Ich lerne jetzt, wie das geht. Wie funktioniert das technisch? Wie kommt also die Sonnenenergie in meine Waschmaschine? Was muss ich dafür machen? Wie kann ich die andere Energie, die überschüssige, speichern? Was für Batterien brauche ich dafür? Und so weiter. Da ist das Netz voll mit YouTube-Videos. Aber da gibt es noch ganz viel zum Beispiel zu tun. Wie gesagt, nur als eine Anekdote. Lernen macht uns glücklich, fordert unser Gehirn heraus, lässt auch weniger Platz für Sorgen, macht Spaß, energetisiert uns im Zweifel und wir können damit wiederum andere Leute inspirieren, auch tolle Sachen zu machen. Also Solarenergie ist jetzt halt ein Beispiel, weil das eben das ist, was der, den ich kenne, macht. Aber das können ja auch 1000 andere Sachen sein. Das hilft uns auch, aus der Hilflosigkeit rauszukommen und in die Selbstwirksamkeit zu gehen, indem wir lernen und indem wir gucken, worauf habe ich Bock, um irgendwas zu diesem Thema beizutragen. Und du hast uns eine Übung mitgebracht.
Ja, ich habe diesmal keine Meditationsübung, sondern tatsächlich eine Entspannungsübung. Das ist eine Kurzversion von dem PMR, also wo wir quasi vielleicht auch als Hintergrund bei dem PMR ist es ja so, man spannt bestimmte Muskelgruppen an und lässt sie dann locker. Und viele Patientinnen fragen mich auch immer so, hä, Entspannungsübung, warum muss ich mich denn anspannen? Weil es tatsächlich so ist, dass viele Menschen, die schon so lange angespannt sind, die spüren das gar nicht mehr, diesen Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Und deshalb geben wir durch dieses zusätzliche Anspannen, es ist wie so ein Pendel, ja. Wir pendeln in die eine Richtung, in die Anspannungsrichtung. Und wenn wir dann loslassen, fällt es uns leichter, in die Entspannung zu kommen und diese auch mal wahrzunehmen, diesen Unterschied zu lernen. Und irgendwann müssen wir uns gar nicht mehr zusätzlich anspannen, sondern wir merken, okay, Nackenbereich ist nicht so richtig und dann können wir uns auch so entspannen.
Wenn wir entspannt sind, wenn wir keine Panikattacken haben, wenn wir keine Ängste haben, die uns nicht schlafen lassen, wenn wir keinen Burnout haben, wenn wir uns um uns kümmern, nur dann können wir unseren Beitrag leisten für eine schönere und bessere Welt. Und deswegen wünsche ich euch auch ganz viel Spaß gleich bei der Übung. Und dass ihr vielleicht die Werkzeuge irgendwie anwendet, euch eigene überlegt und das auch wirklich jeden Tag. Ne? Es ist wie immer nicht, wenn man einmal Hanteltraining macht, hat man große Oberarme. Es ist immer das Gleiche.
Schön wär's.
Deswegen, jeden Tag vielleicht immer, jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit oder wie es euch passt, kümmert euch um euch, macht euer Leben schön. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. achtsam@deutschlandfunknova.de, falls ihr auch noch Ideen und Hinweise habt. Und dann würde ich jetzt sagen, auf in die Übung und mal hören und bitteschön.
Suche dir einen ruhigen Ort für diese Übung. Ein Ort, an dem du Zeit für dich hast. Du kannst diese Übung im Liegen durchführen. Wenn du magst, kannst du dir noch eine Decke oder warme Socken holen. Sorge gut für dich. In der folgenden Übung werde ich dich anleiten, einige Muskelgruppen bewusst anzuspannen und dann auch wieder zu entspannen. Achte bitte darauf, dass die Anspannung zwar spürbar sein sollte, jedoch nicht schmerzen sollte. Bringe nun deine Aufmerksamkeit zu deiner rechten Hand und bilde mit deiner rechten Hand eine Faust. Halte diese Anspannung für ca. 7 Sekunden. Spüre die körperlichen Empfindungen während der Anspannung. Und nun lass die Faust los und entspanne deine rechte Hand und den gesamten Unterarm. Spüre den Unterschied zwischen der Anspannung und der wohltuenden Entspannung. Beobachte, welche Empfindungen du jetzt wahrnehmen kannst. Und nun kommen wir zur linken Hand. Bilde wieder eine Faust mit der linken Hand und spanne die linke Hand an. Spüre auch, wie sich dabei automatisch der Unterarm anspannt. Und halte diese Anspannung für ca. 7 Sekunden. Und nun lasse alles los. Lasse die Faust los und spüre den Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung. Bringe nun deine Aufmerksamkeit zu deinem rechten Oberarm und drücke den Ellenbogen gegen die Unterlage, sodass sich der Oberarm anspannt. Halte auch jetzt diese Anspannung für einen Moment. Und nun lass wieder alles los. Lass den ganzen Oberarm ganz weich und entspannt werden und spüre nach, wie es sich anfühlt. kommen nun zum rechten Oberarm. Wiederhole die Übung mit dem rechten Oberarm. Drücke den Ellenbogen gegen die Unterlage und halte die Anspannung. Und nun lass wieder alles los. Spüre die Entspannung im gesamten Arm. Du kannst dir auch vorstellen, wie du mit jedem Ausatmen die gesamte Anspannung ausatmest, sodass sie deinem Körper entweichen kann. Wir kommen nun zu deinen Schultern. Zieh deine Schultern hoch nach oben und stell dir vor, als ob deine Schultern deine Ohrläppchen berühren wollten. Dadurch spannst du den ganzen Schulterbereich an und auch hier hältst du wieder für 7 Sekunden. Spüre die Anspannung und lasse mit der nächsten Ausatmung los. Die Schultern sinken wieder zum Boden. Und du kannst wieder den Unterschied zwischen der Anspannung und der angenehmen Entspannung spüren. Vielleicht spürst du etwas Wärme in den Schulterblättern. Nun kommen wir zu deiner Stirn. Auch die Partie wollen wir jetzt anspannen. Dafür ziehst du deine Augenbrauen hoch, ganz weit nach oben, sodass sich Falten auf der Stirn bilden. Halte diese Anspannung für weitere 7 Sekunden. Und nun lasse wieder los. Lasse deine Stirn ganz glatt werden. So wie ein weißes Blatt Papier. Mit jeder Ausatmung lässt du weiter Anspannung abfließen. Nun kommen wir zur Mundpartie, zu den Wangen. Du kannst deine Zähne ganz fest zusammenbeißen und auch hier wieder die Anspannung halten und spüre, wie sich alles verkrampft. Es sollte aber nicht wehtun. Halte diese Anspannung. Und lass alles los. Beobachte, wie sich der ganze Mundbereich entspannt und weicher wird, auch die Zunge. Einfach loslassen. Wir kommen jetzt zu deinen Beinen. Spanne nun deine beiden Beine an, indem du sowohl die rechte als auch die linke Ferse gegen den Boden drückst. Halte diese Position. Und wieder loslassen. Lasse los und spüre den Unterschied zwischen den angespannten Muskeln und den entspannten Muskeln. Wie fühlt sich dein Körper jetzt in diesem Moment an? Nachdem du nun alle Muskelgruppen angespannt hast und nun entspannt hast, konzentriere dich auf die Entspannung und bleibe noch für einen Moment mit diesem Gefühl. Ich wünsche dir viel Freude und Entspannung bei der Übung.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.